Es ist Donnerstag, der 25. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jagoda Marinic.
Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Donnerstag, dem News-Kaviar unter den Omelettes und Frühstücksmüslis, die die Herren hier anbieten morgens. Ich freue mich, dass ich einen klugen Gast habe, mit dem ich durch die Ereignisse des Tages gehen kann, mit dem ich das Geschehen diskutieren kann, gucken kann, worüber wir reden möchten, worüber wir nicht viel reden möchten. Jedenfalls ist es jemand, den ich bezeichne als vielleicht sogar das gute Gesicht der FDP. Ich freue mich, dass er da ist. Johannes Vogel, hallo.
Ja, Jagoda, schön, dich zu hören. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dich zu hören und schön, dass es geklappt hat. Und wir treffen uns heute zum Geburtstag von Al Pacino, der 84 wird. Ich finde, das kann man mal sagen. Bist du eigentlich Al Pacino-Fan?
Also er ist ja irgendwie eine Legende. Deswegen finde ich, kann man jetzt nicht sagen, nein. Ich würde mich aber auch nicht als exzessiven Fan betrachten. Aber ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ist krass. 84.
84, gell. Mir kommt ja immer vor wie Forever 60 so. Und ja. Ich finde ihn schon, also ich bin kein Fan im Sinne von weißt du, sammeln und gucken, aber ich finde immer, wenn ich an Al Pacino denke, geht in mir so irgendwas so, weißt du, so Legend. Ja. Also das habe ich schon.
Ja, und man hat irgendwie zahllose Filme einfach mit ihm gesehen. So. Weißt du, hat sich dran gewöhnt. Also es ist irgendwie so eine Figur.
Ja, ich finde auch so die Art und Weise, weißt du, wenn jetzt so diese kleinen Videos kommen auf Instagram und Al Pacino und dann so diese coolen Al Pacino-Sätze sagt, dann bin ich schon froh, dass es ihn gibt und dass es ihn noch gibt.
Das habe ich gern gehört.
Pariser Buhl-Klassenkampf bewegt Frankreich, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Ein kleiner Buhl-Club am Pariser Stadtberg Montmartre ist ein Ort des klassenlosen Miteinanders. Für wenig Geld spielen hier Frauen und Männer Buhl und können günstig an der Bar trinken. Doch nun soll ihr Club den Gästen eines Luxushotels weichen. Ein Hotelier will dort Pilates und Yoga im Grünen anbieten, für seine Gäste die 1000 Euro die Nacht bezahlen. Ein paar kleine Buhl-Plätze will er trotzdem noch springen lassen. Doch daraus wird erst einmal nichts. Die Buhl-Spieler haben den Platz besetzt, Zelten unter den Bäumen, protestieren gegen Montmartre-Land und die Herzen der Franzosen fliegen ihnen zu. Zu ihren prominenten Unterstützern zählt der frühere Tennisstar Yannick Noah. Da ist er, der neue Protest der Franzosen jetzt gegen Pilates und Yoga und Luxushotels. Wie ist das? Weckt das Sympathien bei dir oder denkst du, freie Fahrt den Kapitalisten?
Der kapitalistische FDP. Der muss auf
möge
der Seite.
3000 Euro die Nacht verlangen, bitte.
Genau, genau. Ich finde mich jetzt in einem Dilemma wieder, denn ich mag eigentlich nicht
ganz
diese...
Ganz dünnes Eis.
Nee, ist die Wahrheit. Ich öffne dir jetzt mein Herz. Ich sage jetzt, wie ich drauf schaue.
Was gibt's da?
Ja, da gibt's manchmal, also da gibt's sozusagen Genervtheit von dieser Position, dass immer, wenn sich dann was tut oder unternehmerisch was tut, das schlecht ist. Weißt du, die Guten verteidigen den Status quo und die bösen Unternehmer entwickeln Städte, Stadtentwicklung, architektonisch. Das ist mir oft irgendwie zuwider, weil ich finde, weißt du, es muss sich auch was im Wandel sein, es muss was entstehen können. Aber in dem Fall muss ich sagen, dass mein Herz ganz klar auf der Seite der Buhl-Spieler steht, weil ich einfach so sehr, weißt du, ich bin so klassisch westdeutsches Kind. Ich war mit meinen Eltern immer schon als kleiner Junge in Frankreich. Ich habe mit meiner Frau bin ich viel in Frankreich. Ich liebe das Land und es ist ja ohne Buhlplätze nicht vorstellbar. Und natürlich scheint es mir eine katastrophale Fehlentscheidung des Stadtrats zu sein, wenn ich richtig informiert bin, dass die den Buhlplatz freigegeben haben.
Ich finde ja diese Protestliebe der Franzosen, ich war jetzt gerade kürzlich da und ich gebe zu, ich sympathisiere, wahrscheinlich gefällt dir das nicht, aber gerade diese ganzen Hotel...
Okay. Liebe Freiheit, da gehört das auch dazu.
Es ist der Freiheit zum Protest.
Ja, da muss der Buhlplatz verteidigt werden, das ist ganz klar.
Ja. Absolut. Wir haben die FDP auf die richtige Seite gezogen, schon bei Kapitel 1. Jetzt gucken wir mal weiter.
Mal schauen,
es gibt
weiter
Hoffnung
läuft.
Für die FDP.
Papala Paparazzi.
AfD. Geld aus Russland, Spionage für China. Die vaterlandslosen Gesellen von der AfD, berichtet der Spiegel. Europaspitzenkandidat Maximilian Krah steht im Verdacht, von Moskau bezahlt zu werden. Gegen einen seiner engsten Mitarbeiter wurde Haftbefehl wegen Spionage für China erlassen. Gegen den Abgeordneten Büstron stehen ebenfalls schwere Verdächtigungen im Zusammenhang mit russischen Geldern im Raum. Parteichef Chrupalla wurde 2020 vom russischen Außenminister Lavrov mit großen Ehren empfangen. Die Rechtsaußen und Rechtsextremen der AfD behaupten, Patrioten zu sein, nur ist es vielleicht nicht das eigene Land, das sie lieben. Spionage müsse aufgeklärt und mit aller Härte unterbunden werden, betont die AfD. Dennoch will die Partei an ihrem Spitzenkandidaten Krah festhalten. Heute wird die Affäre Thema im Bundestag. Was sagst du dazu? Wie patriotisch kann ein Spion sein?
Man muss es leider so hart sagen, leider, weil ich es eine schlimme Entwicklung finde, dass wir das in Deutschland haben im Bundestag. Die AfD ist die unpatriotischste Partei, die wir haben. Also niemand liebt die Autokraten dieser Welt so sehr wie die AfD. Jetzt sind das natürlich alles Anklagen und Anklagen sind noch keine Verurteilungen, aber es häuft sich ja krass. Ein chinesischer Spion im Umfeld des AfD-Europa-Spitzenkandidaten. Vorwürfe gegen die Nummer 2 auf der Europaliste. Viele weitere Fälle, wo AfD-Politiker verdächtigt werden und teils angeklagt sind, Bestechungsgelder angenommen zu haben, Russland-Kontakte zu haben. Da ist eine krasse Nähe und auch Bewunderung für diese Autokraten, deren Positionen sie ja auch immer vertreten. Also weißt du, neben Spionage sind sie auf jeden Fall Agent Putins im Bundestag, weil alle Positionen, die sie vertreten, die Ukraine nicht länger zu unterstützen, plappern Putins Verachtung des Westens und der Freiheit nach.
Ja, aber warum sollten autokratisch denkende Politiker nicht Autokraten mögen? Aber
natürlich, sie bewundern
wirklich
eben
nicht
Autokraten.
Im Verdacht, die AfD in Schutz zu nehmen. Die gewisse Autokratennähe kann man jetzt auch diversen anderen Parteien und Politikern unterstellen. Vielleicht nicht jetzt so, dass sie Spione sind nachgewiesenermaßen, aber ich will jetzt nicht nochmal aufzählen, wer alles wie nah an Putin war. Und das
du meinst
ist Sarah
Wagenknecht und das Hufeisen, das blinkt und lebt, oder?
Ja, aber ich meine in der Vergangenheit auch durchaus Politiker, die wir seriös finden. Ne? Also die Affären mit Russland sind jetzt nicht gerade die Phänomene der Rechts- oder Linksaußenparteien.
Das stimmt und ich finde, da haben auch zum Beispiel andere Parteien, wie SPD, um sie konkret zu nennen, viel aufzuarbeiten und Deutschland insgesamt einen Vulgärpazifismus und eine Blindheit gegenüber dem, was Putin wirklich will und treibt, das stimmt. Aber trotzdem ist es in einem Ausmaß bei der AfD, was ja krass ist. Und sie vertreten ja auch explizit die Position, die Putin sich wünscht. Also um es konkret zu machen, wenn du die AfD bei der Europawahl wählst, das erlaubst du mir kurz politisch, weil ich es für wirklich so wichtig halte, dann wählst du nicht nur diese Menschen ins Parlament, Büstron und Krah, sondern auch eine Partei, die am liebsten die Europäische Union rückabwickeln will. Dann sind wir, hier haben wir ja alle keinen Wohlstand mehr und das wäre das Beste, was Putin sich nur wünschen kann. Und das muss man schon so klar aussprechen. Deswegen wird es auch heute Thema im Bundestag. Wir haben eine Aktuelle Stunde angesetzt.
Was ist die Position der FDP? Was werdet ihr oder wer wird was sagen?
Wir schicken unsere Innenpolitiker in die Debatte. Ein Freund von mir, Konstantin Kuhle, wird reden. Und als zweites die Güde Jensen, auch eine tolle Kollegin von mir, die sich vor allem mit China beschäftigt.
Ende des Werbebanners?
Ja.
Ich habe dich ja gefragt.
Du hast mich gefragt. So, weil es hier natürlich darum geht, dass man auch nochmal darauf hinweist, dass es nicht nur um Putin geht, sondern dass Xi eben auch jemand ist, mit dem wir im Systemwettbewerb sind. Und wenn ich ganz kurz ernsthafter weg von der Parteipolitik, genauso ernsthaft weg von der Parteipolitik darf, es zeigt ja letztlich einfach, dass zu diesem Systemwettbewerb auch hybride Kriegsführung gehört. Und dazu gehört natürlich Spionage, aber zum Beispiel auch Desinformation, Propaganda im Intranet. Und da sind wir in Deutschland oft noch sehr naiv im Vergleich dazu, wie präsent das in den Köpfen ist im Baltikum, in Finnland und anderswo. Also, wenn man etwas mitnimmt daraus, nicht nur am 1. April drüber nachdenken, ob stimmt, was ich im Intranet lese. Und dann zum Beispiel auch so russische Troll-News nicht glauben, die machen ja Desinformation. Ne? Letztens eine erfundene Bettwanzenplage in Paris als Beweis dafür, wie furchtbar der Westen und seine dekadenten Hauptstädte sind.
Aber es gibt Bettwanzen in Paris.
Das stimmt.
Aber natürlich
aber
nicht in
so
dem
viele,
Ausmaß.
Genau, nicht in dem Ausmaß, was behauptet wurde.
Vielleicht ist
ich glaube,
genau das
Bettwanzen
eigentlich
in jedem Hotel.
Ist so Werbe bei einer Fake News kurz erklärt am Thema Bettwanzen. Aber ich gebe zu, wirklich, dass ich finde die Kritik richtig und es ist auch gut, dass es diese Fragestunde gibt und natürlich ist Spionage absolut ahndenswert, aber dass wir insgesamt einfach ein Problem haben im Umgang mit China, Putin, Russland-Nähe. Ich glaube, man tut sich sogar keinen Gefallen, das Problem, auch wenn es jetzt hier heftigste Protagonisten gibt, allein bei der AfD zu verorten. Das tut mir leid. Also ich sehe da insgesamt ein Problem der EU und Deutschlands im Besonderen.
Die EU hat ja erst 2019 begonnen, und das ist ja geradezu nur ein Lidschlag der Geschichte her, sich überhaupt zu verstehen, dass wir im Systemwettbewerb sind. Absolute Richtig. Naivität im Umgang mit Putin. Nicht genug Verantwortungsübernahme für unsere eigene Sicherheit. So ein Quatsch wie Nord Stream 2, der jahrelang betrieben wurde, haben uns abhängig gemacht von Putins Gas.
Ja, weißt du, jetzt sagst du halt Quatsch, aber bei AfD sagt man halt voll schlimm. Also ich bin jetzt wirklich nicht dabei, die AfD zu verteidigen, nee, hast sondern du recht. Irgendwie Müsste fehlt ich genau. mir manchmal Quatsch, die Welt. Moment der Selbstangriffe, die uns da
fehlt.
Oh Mann, jetzt kriege ich zu viel Recht. Lass uns zum nächsten Thema gehen.
Okay. Das ist sie jetzt. Die Wende.
EU-Parlament stimmt für Lieferkettengesetz. Was ändert sich für die Näherinnen in Bangladesch wirklich, fragt der Tagesspiegel. Weniger Kinder- und Zwangsarbeit und mehr Einsatz für das Klima. Mit dem EU-Lieferkettengesetz sollen große Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden. Und obwohl sich die FDP federführend gegen das Gesetz ins Zeug gelegt hatte, ist es jetzt in abgeschwächter Form im EU-Parlament beschlossen worden. In Zukunft wird sich das Gesetz nur noch an Großkonzerne mit über 1000 Mitarbeitern und über 450 Millionen Euro Umsatz richten. Der Tagesspiegel hat einen Reporter nach Bangladesch auf Stimmenfang geschickt, wo 4 Millionen Menschen im Textilsektor arbeiten. Viele davon sind weiterhin so schlecht bezahlt, dass sie in Slums wohnen müssen. An positive Auswirkungen des aufgeweichten Gesetzes scheint man dort nur bedingt zu glauben. Ein Gesetz, das die FDP vermutlich so breit erstmal bekannt gemacht hat, das wäre sonst irgendwie nebenher verabschiedet worden, vermute ich. Warum habt ihr euch da so dagegen gestellt und wie fühlt sich's an, so überstimmt zu werden?
Ja, ich bin guter Demokrat, ich kann damit leben.
Verlieren.
Dass eine Mehrheit gegen uns gab, das respektiere ich. Das Gesetz ist dadurch aber ja nochmal wirklich abgeschwächt worden. Also zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen sind weniger betroffen jetzt als vorher. Das hat es zumindest etwas besser gemacht. Ich glaube leider, es ist so ein Klassiker für so Gesinnungsethik. Weißt du, ein gutes Ziel, ohne jeden Zweifel, ganz wichtig, aber wirklich ein schlechtes Instrument dafür. Und warum haben wir uns so dagegen gestimmt? Weil von diesen, weißt du, das Ziel ist richtig, das Instrument ist schlecht und es führt nur dazu, dass es bei den Unternehmen nicht irgendwas besser wird, sondern Unternehmen hierzulande mit mehr Bürokratie belastet sind. Und die ist wirklich zu viel geworden. Das ist krass. Das war immer so Thema in Sonntagsreden. Aber gleichzeitig hat diese EU-Kommission, nicht die EU, sondern diese EU-Kommission, früher war es anders, Bürokratie am laufenden Meter produziert. Und irgendwann musst du mal Stopp sagen, um das zu ändern. Weil die Fesseln für die Unternehmen, die Belastung ist zu hoch. Das erfährst du immer, wenn du mit ihnen redest.
Über Bürokratie müssen wir gleich mal ein bisschen streichen.
Da konnte ich jetzt mal krass den FDPler raus.
Ja, absolut. Ich schon verified, Stempel drauf, FDP geprüft. Aber jetzt erklär mir doch mal, in dem Gesetz soll zufolge große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie von Menschenrechtsverletzungen wie Kinder- oder Zwangsarbeit profitieren. Dann soll kritisiert werden, wenn das 1,5-Grad-Ziel eben nicht erreicht wird. Was hat euch denn, also jetzt jenseits des Bürokratischen inhaltlich, an diesem Gesetz gestört? Ich meine, ich weiß, ihr erlaubt Wissing auch nicht seine Ziele, also ihr drängt ihn nicht, seine Ziele zu erreichen. Ihr seid da kulant, aber...
Nein, das stimmt.
Macht ihr euch nicht unbeliebt beim sich stellen gegen solche Gesetze? Und ist es der richtige Ort, um gegen die Bürokratie zu kämpfen? Gäbe es da nicht viel bessere Instrumente, um jetzt mal mit deinem Argument zu kommen?
Ja, irgendwann musst du anfangen. Und hier, glaube ich, bessert sich ja auch nichts für die Situation bei Kinderarmut oder Klimaneutralität.
Das sagen auch die Leute in Bangladesch, ja.
Ja, eben, siehst du. Und das sollte uns ja zu denken geben. Weil das Gesetz sagt letztlich, du musst mit sehr viel Papier bestätigen, dass deine Lieferketten damit nichts zu tun haben. Das kannst du für die direkten Zulieferer. Da ist das auch richtig, dass das passiert. Aber das Gesetz verlangt es auch für die Zulieferer vom Zulieferer und den Zulieferer vom Zulieferer. Und das kannst du realistischerweise gar nicht. Schon gar nicht ein kleineres Unternehmen. Am Ende ist es deshalb sozusagen ein Gesetz, was entweder dazu führt, dass einfach Papier produziert wird, was sagt, ja, wir haben das nachgeprüft.
Das heißt, ihr glaubt nicht an die Papyrologie und an die Abhefterei. Gleichzeitig habt ihr euch da jetzt dagegen gestellt, aber du könntest ja in Deutschland, damit seid ihr auch angetreten, Bürokratie abbauen. Ich glaube, jeder, wenn er seine Steuern erklärt, kann ein Lied davon singen.
Absolut.
Ich AGs, Einzelunternehmern. Irgendwie hatte man sich da was von der FDP erhofft und jetzt wettert ihr hier gegen Lieferketten, wo man Unternehmen schützt, die aber immerhin die Leute bezahlen könnten, zumindest wenn sie groß sind. Aber wieso kommt ihr eigentlich nicht voran bei diesen diesem Bürokratieabbau. Also ich habe gedacht, dass zumindest mal meine Bahnreisen bis 500 Euro, so wie bei Abgeordneten, nicht mehr abgeheftet werden müssen, wenn ihr an die Macht kommt. Ich habe gedacht, wenn ich essen gehe mit Leuten, muss ich nicht immer alles aufschreiben, wenn es beruflich ist. Aber es passiert ja, wie heißt es, Speichern der Finanzunterlagen ab 10 Jahre. Da musst du eigentlich noch so einen extra Keller mieten. Warum habt ihr in den Themen, wo ihr eigentlich so populär, populistisch wirklich viele für euch begeistern konnten,
populär, nicht populistisch
meine ich jetzt positiv, also für das Volk, jedem helfen. Selbst die Steuerberater schimpfen ja inzwischen über die bürokratische Menge und ihr kommt da nicht durch.
Ehrlicher Teil der Antwort ist, manchmal frage ich mich auch, warum es so schwer ist, dass da Dinge vorgelegt werden, aber es gibt wahrscheinlich dann immer irgendjemand, der sagt, die Regelung ist aber sinnvoll. Ich finde auch.
Setzt Herr Lindner falsche Schwerpunkte?
Weiß ich nicht. Man muss fairerweise aber auch sagen, es ist in der Regierung, glaube ich, auch schwer. Ich kann es dir an einem konkreten Beispiel
machen. Das höre ich zum ersten Mal.
Ja,
das
genau. Ich kann es dir an einem ganz konkreten Beispiel
machen. So werden Marco wir Buschmann, die Sendung nennen. Ja.
Der Marco Buschmann hat jetzt ein Bürokratieentlastungsgesetz vorgelegt. Ja, der packt in 40 Gesetzen 140 Maßnahmen ab, die werden abgeschafft. Das bringt den, Achtung, Achtung, Bürokratielastenindex, Klammer auf. Ich finde es fatal, dass wir sowas in Deutschland überhaupt haben, dass wir das messen. Das zeigt schon alles. Aber immerhin bringt es ihn auf ein Allzeittief, also wenigstens die Richtung stimmt. Aber ich habe selber gemerkt, wie schwierig es ist. Weißt du, was nämlich nicht drin war? Es war nicht drin, dass man Arbeitsverträge nicht auf Papier schließen muss, wenn beide sie digital abschließen wollen. Also wenn du irgendwo angestellt wirst, ich weiß nicht, wie du bezahlt wirst, ob du angestellt bist bei Apokalypse und Filterkaffee. Unterstellt mal, du wärst es, kurz ein Gedankenexperiment.
Ich genau. bin Apokalypse Nein, und Filterkaffee.
Sie haben dich angestellt.
Langzeit, oberer
Dienst. Und du und Micky Beisenherz sagen, ich würde gern digital den Arbeitsvertrag abschließen. Der Chefbeamte Beisenherz. Und dann war es bisher in Deutschland verboten. Ihr musstet Papier nutzen für jede kleine Änderung. Und da habe ich gefragt, warum war das eigentlich nicht erlaubt? Und weißt du, wer dagegen war? Der Hubertus Heil. Und da habe ich persönlich dem Hubertus Heil gesagt, es ist die Wahrheit in dem Fall. Ich nehme auch Kritik an uns, hast du eben auch schon gemacht, entgegen. Aber und dann musste ich ihm abringen für ein anderes Gesetz, dass wir endlich digitale Arbeitsverträge in Deutschland erlauben. So zäh ist es leider. Aber das kommt jetzt. Aber du hast recht, es muss noch viel mehr passieren.
Ich glaube, das erlauben schon manche, aber am meisten.
Nee, ist verboten. Ist verboten. Er wird jetzt erst erlaubt. Man muss fairerweise übrigens auch noch sagen, letzter Punkt, 80% der Bürokratie kommen aus der EU. Deswegen ist schon wichtig, dass wir das in der EU
machen. Ja, jetzt mach nicht hier die EU schlecht. Also wir
Nein,
können
ich
ganz,
liebe die
ganz
EU.
Ohne
Diese
die
Kommission.
EU eine Modenschau in Bürokratie.
Hast du recht.
Ja, also, und am meisten hasse ich Behördengänge, wo die du digital vereinbarst, um dann vor Ort in irgendeinen Computer zu klicken, einen Bildschirm mit einer Schrift wie aus den 60er Jahren und dann kommt irgendein Blatt raus oder irgend so ein Bildschirm wie ein Fernseher aus den 80ern, der dir dann sagst, wo du dich hinsetzen sollst. Also bei uns ist Digitalisierung irgendwie dann so eine peinliche Demonstration von LED-Displays, weißt du so. Wir sind digital. Hier 7 Displays auf dem Weg zu deinem Digitalisierungstermin. So,
ich weiß. Weißt du, was wir jetzt gemacht haben? Wir haben ein Gesetz gemacht mit einem Recht auf digitale Erledigung aller Behördengänge. Und es hängt im Bundesrat. Es ist so zäh manchmal in Deutschland. Es macht mich wahnsinnig.
Vor dem Gesetz hätte ich aber fast schon Angst, weißt du, wenn die ganzen Behörden das dann machen müssten, ich würde sterben. Also, weil, weißt du, ich weiß, was sie daraus machen. Und außerdem kommst du telefonisch dann gar nicht mehr durch, weil sie dauernd im PC festhängen. Das weiß ich jetzt schon.
Dann sind wir aber angekommen an einem Kulturproblem, Jagoda. Dann können wir nicht nur politisch das lösen.
Das wären ja alles Felder gewesen, wo ihr Großes hättet leisten können in dieser bisher bald langen Amtsperiode in der Regierung. Aber wir werden sehen. Noch ist Zeit für einen Wettbewerb.
Verlierer des Tages.
Lieferservice Getir und Gorillas ziehen sich aus Deutschland zurück, das berichtet T-Online. In Deutschland läuft es für die zusammengelegten Lieferservices Getir und Gorillas schon länger nicht mehr gut. Nun ziehen sie sich laut Medienberichten ab Mitte Mai aus der Bundesrepublik zurück. Das ist bestimmt kein Traum für dich als FDP-Mensch. Ziehen sich jetzt Leute hier zurück, die Geld machen. Knapp 1,5 Jahre nach der milliardenschweren Übernahme von Gorillas zieht sich der Lebensmittellieferant Getir dabei auch aus anderen europäischen Märkten zurück. Das Unternehmen werde sich künftig nur noch auf den türkischen Heimatmarkt konzentrieren. Sogar ein komplettes Aus des Großkonzerns stehe im Raum. Während der Corona-Pandemie erlebten Lebensmittelbringdienste einen Boom. Danach flaute die Nachfrage deutlich ab und löste einen harten Verdrängungswettbewerb aus. Gleichzeitig machten den Firmen steigende Preise und hohe Personalkosten zu schaffen. Als Reaktion darauf hatte Getir im vergangenen Sommer 2500 der weltweit 23.000 Stellen gestrichen. Heult der FDPler bei sowas ins Bett? So, Firma zieht sich zurück. Keine Ahnung.
Ja, gut, dann check your stereotype.
Ja, I'm checking them right now with you, glaube ich. Ja. Ich prüfe ja, nee, ich klopfe hart.
Also ich finde es schade, wenn Unternehmen sich zurückziehen. Ich finde es vor allem übrigens schade, weil ich es finde, also ich finde Lieferservice ist was Gutes. Macht in, zumindest in den Städten das Leben vieler Menschen leichter. Aber so
nicht
ist
der Lieferservice-Fahrer, klar verdienen sie Geld, aber die haben ja schon auch brutale Arbeitsbedingungen. Ne? Die Gorillas haben sich ja auch spät erst formieren dürfen mit einer Gewerkschaft.
Ja, das halte ich für falsch. Also auch Dienstleistungsjobs sind Jobs und ich habe mein Brötchen verkauft. Das ist, weißt du, also jeder, es gibt Lebensphasen, wo du einfache Tätigkeiten machst, aber ich habe kein Verständnis für, es gibt keine Toleranz für, keine Betriebsräte, die Regeln müssen eingehalten werden. Wir haben richtigerweise einen Mindestlohn. So, dann finde ich es gut. Aber wenn es sich nicht getragen hat, hat es sich nicht getragen. So ist der Markt.
Ja, aber ich finde es jetzt, wenn, klar, da geht der jetzt zurück, aber ehrlich gesagt, während der Pandemie, dieses jeder bestellte sich alles vor die Haustür, ja, der sich leisten konnte, hat mich auch ein bisschen angeödet.
Aber das war eine Ausnahmesituation, oder?
Ja, natürlich, aber warum muss denn der, also klar, die konnten dann Geld verdienen, aber jeder ließ sich das dann so hochtragen und diese ganze Manie von, ich bewege mich nicht mehr und gleichzeitig werden die Leute immer dicker, die Statistik sagen, jeder wird immer breiter und dann lässt man irgendwie ein paar Leute durch die Nation rennen, um die, die diesen Gang zum, kommt mir wie bei der kleine Prinz, wo du dich fragst, wofür sparen die Menschen eigentlich ihre Zeit, ne? Was werden sie machen?
Lass uns jetzt einen Gegenfanal gegen den Kulturpessimismus richten und sagen, gut, dass die Pandemie vorbei ist und die Leute wieder gerne in Cafés gehen, rausgehen, irgendwo hingehen, wenn sie was essen wollen. Also die Zeit haben wir doch hinter uns gelassen, oder?
Und
also
danach mit ihren Täschchen aufgehen, selber einkaufen, mit nach Hause bringen, wenn sie die Zeit haben und ihre schweren Kisten selber in den 5. Stock tragen. Am fiesesten fand ich ja so die Berliner mit diesen 7 Stockwerken Altbau, weißt du, und dann lässt du so jemanden irgendwie so die ultraschweren Dinge hoch und gibst so 1 Euro Trinkgeld und sagst, den Rest kannst du halten oder so. Also,
das ist vielleicht
ist kein einfache Branche, ne?
Ja, das stimmt.
Die Schlagzeile des Tages.
US-Kongress billigt Hilfspaket Waffen an die Ukraine noch diese Woche, das berichtet die FAZ. Auch der US-Kongress hat das milliardenschwere Hilfspaket für die Ukraine, Israel und Taiwan gebilligt und Joe Biden hat seine Unterschrift gesetzt. Das Hilfspaket hat ein Volumen von insgesamt 95 Milliarden Dollar. 61 Milliarden Dollar davon sind für die von Russland angegriffene Ukraine vorgesehen und hängen unmittelbar zusammen mit den neuen Waffenlieferungen. Noch am Mittwoch solle mit der Lieferung neuen Materials begonnen werden, kündigt Biden an. Ist das jetzt das lang ersehnte, von der Ukraine lang ersehnte?
Ja, es ist die beste Nachricht dieser Tage. Es ist wirklich, man muss es sehr ernst sagen, es ist so wichtig, weil die Ukraine wirklich militärisch sonst droht, den Krieg zu verlieren. Und es ist so, so großartig, dass das gelungen ist am Wochenende. Wir dürfen uns nicht auf die USA verlassen. Du weißt, die von dir eben zitierte Marie Agnes, ich, wir alle FDP da, wir machen Druck, dass wir so viel tun wie irgend möglich. Deutschland macht auch viel. Ich würde
hast
mir noch
du
mehr
geträumt,
wünschen.
Dass ich Marie Agnes zitiert habe oder habe ich sie zitiert?
Du hast sie, glaube ich, eingangs zitiert. Oder hast du sie nicht zitiert? Ich meine. Möglicherweise habe ich es geträumt, möglicherweise war das die Sendung, in der ich gerade.
Bestimmt habe ich sie auch schon mal zitiert.
Ja, genau. Egal. Sie jedenfalls unsere Europaspitzenkandidatin übrigens. Vielleicht imaginiere ich sie im Moment so vom geistigen
Auge. Die neulich
Auge,
in Stuttgart ungefähr alle angeschrien hat, was ja die Geister gespalten hat, was ich aber wirklich sehr amüsant und auf den Punkt fand.
Die lässt sich halt nichts, gefallen. Ich finde das sympathisch. Jedenfalls, es ist wirklich so wichtig. Es ist großartig, es ist vor allem so wichtig, weil da eben auch ein relevanter Teil der Republikanischen Partei im Kongress sich gegen diese populistischen Trump-Geister einfach gewehrt hat. Und das ist leider ist, glaube ich, trotzdem der Kampf um die Seele der Republikanischen Partei in den USA auf Zeit verloren. Aber es gibt einem Hoffnung, dass nicht alles und für immer verloren ist. Wir müssen trotzdem unsere Hausaufgaben hier machen, aber es ist einfach großartig.
Wenn du noch einmal sagst, Hausaufgaben machen, dann gibt es irgendwie hier so, wie heißt es, Phrasenschwein.
Habe ich das zu oft gesagt? Okay.
Nee, nicht du, aber alle in der Politik wollen ihre Hausaufgaben machen.
Ich kann es anders
machen.
Sagen, erwachsen trotzdem, werden in der Sicherheitspolitik.
Ja, das finde ich vielleicht schon die bessere Phrase. Aber tatsächlich haben wir gesehen, dass wir nicht erwachsen sind. Ne? Also, dass nichts passiert ist, dass die Ukraine in den letzten Wochen dastand und dass man sich wirklich fragt, was in den letzten 2 Jahren eigentlich passiert wäre, wenn Joe Biden als alter Transatlantiker nicht da gewesen wäre. Und die Menschen, die gegen diesen Krieg sind, die hätten das vermutlich gut gefunden. Also hast du den Eindruck, dass Europa einen eigenen Kurs finden wird oder einen eigenen Weg finden wird? War das jetzt eher so eine ernüchternde Zeit, in der man sieht, wenn die USA nicht reagiert, agiert Europa ja auch nicht.
Ja, teils, teils. Ich habe das Gefühl, ich treffe immer mehr Menschen, die das realisieren, dass das halt, also es ist ja, Erwachsenwerden ist insofern, glaube ich, ein gutes Bild, weil das ist ja, also wenn wir beide uns erinnern und wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, wie es ist, erwachsen zu werden, dann ist es ja eine große Befreiung. Du kannst viele Dinge selber entscheiden, alles, du hast unglaubliche Möglichkeiten. Aber das geht eben auch damit einher, dass du halt mehr Verantwortung hast. Du musst halt get your shit together. Du musst halt für die Sachen auch mehr Verantwortung übernehmen. Und genau so ist es mit Europa in der Sicherheitspolitik. Und es ist großartig, dass der transatlantische Partnerschaft lebt und hoffentlich wird Joe Biden wiedergewählt. Aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen. Und du weißt, ich habe kein Verständnis dafür, dass wir nicht endlich Taurus liefern. Wir tun viel, aber ich finde, wir müssen alles tun, was möglich ist. Aber das ist ja nur eine akute Frage. Es wird generell nötig sein, dass wir in der Lage sind, unsere Sachen selber zu regeln und damit gleichzeitig ja auch die NATO zu stärken, weil die Amerikaner sich ja wünschen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, man bereitet sich auf den Ernstfall vor, alleine dazustehen und versucht ihn damit gleichzeitig zu vermeiden und macht es auch wahrscheinlicher, dass er eintritt. Alles spricht dafür, dass wir diese Erwachsenheit beweisen endlich.
Ich weiß nicht, ob wir den internationalen Horizont haben in Deutschland und in Europa. Wir sind schon in diesem Dornröschenschlaf, sah man ja schon spätestens 2015, als wirklich alle so taten, als ob sie zum ersten Mal mitbekommen, dass irgendwie 70, 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Ne? So erst wenn sie im eigenen Vorgarten stehen, dann versteht man, irgendwie gibt es Konflikte auf der Welt, irgendwie ist man betroffen, irgendwie hat man sogar damit zu tun. Gleichzeitig mache ich mir manchmal, weißt du, diese Bilder, also wenn du siehst, das Luftverteidigungssystem, was man dann wieder nicht will, und dann sehen wir wochenlang zu, wie so Städte da ausgerottet werden. Und ich habe das Gefühl, wir rationalisieren schon wieder irgendwie weg, dass der Krieg in Europa ist. Weißt du, dass die, ich meine, heute liest er auch so Sätze wie, wenn die Ukrainer sagen, die Zeit des Friedens ist vorbei. Also ich merke auch selber, dass ich es nicht wahrhaben will. Weißt du, klar, sagt man, man will denen helfen, weil man nicht möchte, dass sie ohne Schutz vor den Aggressoren stehen. Aber ich frage mich auch, ob wir wirklich in diesem Zeitalter des vergangenen Friedens leben müssen. Ist das die Zeitenwende? Oder glaubst du, es gibt auch eine europäische Friedenspolitik, die irgendwie noch denkbar ist? Oder ist die Besiegung Russlands, was auch immer das bedeuten würde, die Prämisse dafür?
Das ist aber in Wahrheit ja keine neue Welt. Das ist, wenn du dich ein bisschen mit Geschichte beschäftigst, auch nur der letzten 100 Jahre, des letzten Jahrhunderts, ist es ja
die Welt. Historisch ein Klacks, aber in unserem Leben halt viel.
Das stimmt, aber natürlich gibt es eine Chance auf Frieden. Aber Frieden kann eben nur auf der Basis militärischer Stärke, Abschreckung, die Worte, die sich alt anhören, die aber aktuell sind, entstehen, weil du nicht Frieden in einer Welt mit Autokraten und Diktatoren hast, wenn die das Gefühl haben, sie können tun, was sie wollen. Aber du kannst in einer Welt, wo du in der Lage bist, zum Krieg zu rüsten, kannst du genau dadurch Frieden sichern. Aber in der Welt müssen wir eben voll gedanklich wieder ankommen.
Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
The world's most disappointing masterpiece. Why does the Mona Lisa leave so many people underwhelmed? Das fragt die New York Times. Die Mona Lisa bekommt fortlaufend negative Bewertungen. Besucherinnen sind immer wieder hochgradig enttäuscht. Liegt das am Werk oder an der stressigen Besuchererfahrung? Fast 37% der Menschen, die online über die Mona Lisa gesprochen haben, beschweren sich. Das ist Rekord. Und damit krönt die Website Couponbird. Couponbird wahrscheinlich. Die Mona Lisa. Couponbird. Die Mona Lisa zum enttäuschendsten Kunstwerk der Welt. Why is the Mona Lisa so special? Ich hasse Mona Lisa irgendwie. Mona Lisa. Mona Lisa Smile mit Julia Roberts ist passenderweise der häufigste Suchbegriff in diesem Kontext. Standst du schon mal vor ihr und ihrem Lächeln?
Ja, einmal.
Und deine Bewertung im Couponbird?
Ja, also ich hätte mich jetzt nicht darüber ausgelassen, weil ich finde den Louvre sonst ganz großartig. Aber in der Tat, gemessen, ich weiß noch, es sind viele Jahre her, gemessen an dem sozusagen dem Hype, den man darüber liest, war ich auch so ein bisschen underwhelmed. Vielleicht so zur Hälfte, weil ich auch einfach diese Kunstepoche nicht so ansprechend finde wie andere. auch andere historische. Und zweitens, da klar ist halt, weißt du, ist mega voll, alle so, oh, Mona Lisa drängt sich in dem Raum. Und dafür finde ich es dann doch ein bisschen underwhelming. Aber ich habe auch irgendwie einfach im Leben anderes zu tun, als dann auf Couponbird zu gehen.
Schon auch geil, die Leute, gell? Sehen die Mona Lisa und verbringen dann noch mehr Lebenszeit reinzuschreiben. Meine Macht, die Mona Lisa underzuraten. Ich gegen die Kunsthistoriker, weißt du, so.
Wie oft warst du denn schon da?
Ich war da und ich muss zugeben, klar steht man, weil es auch so klein ist. Ich glaube, ich war mehr überrascht, dass sie so klein ist, als wie sie an sich aussieht. Ich dachte so, boah, so klein.
Ja, weißt du ja, wie sie aussieht. Ja.
Ja, aber ich mochte eigentlich, dass sie so, weißt du, ich mochte die Diskrepanz zwischen ihrem Ruf und ihrer Realität.
Und ihrer Zartheit auf eine Art, das stimmt.
Ja, und ja. So manchmal ist ja auch so, wenn du vor Leuten stehst, die du da und aus den Medien kennst und so Hochglanz, dann stehst du vor ihnen und suchst immer dieses Hochglanzbild mit ihrem Gesicht abzugleichen. Und es passiert ja, wenn du vor der Mona Lisa stehst, auch irgendwie. Du versuchst da und so zu matchen, weißt du, dieses Große, den Ruf, die Dings und das, was du vor dir siehst. Und ich fand diesen Vorgang, dieses Lächeln zu finden, das ist ja auch so dieses versteckte Lächeln, und dann diesen Flair zu verstehen. Manchmal verstehst du auch bei berühmten Menschen nicht, warum sie eigentlich so eine Ausstrahlung haben für manche. Und ich mag diesen Vorgang. Aber ob ich sie jetzt als Kunstwerk so unvergesslich finde, ich finde es jedenfalls schön, sie gesehen zu haben. Ich käme jetzt nicht auf die Idee zu sagen, what a shit time to be at the Louvre and watch the Mona Lisa.
Das finde ich auch nicht so. Das stimmt, ja. Selbst wenn ich so empfunden hätte, hätte ich
mir das Zeit. Wir gönnen uns die Freiheit nicht zu bewerten, siehst du mal. Siehst du ich mal. Halte das für progressiv.
Ja, stimmt.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Jobcenter-Mitarbeiter üben massive Kritik am Bürgergeld, das berichtet die Tagesschau. Eine Mehrheit von Jobcenter-Beschäftigten hält das Bürgergeld einer neuen Umfrage zufolge für zu hoch. Die Studie des DIW und der Uni Bochum zeigt dabei aber vor allem, beim SPD-Prestigeprojekt ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. So zeigt sich eine Mehrheit der fast 2000 befragten Jobcenter-MitarbeiterInnen skeptisch gegenüber der Reform von 2022. Ich habe gesagt, fast nie MitarbeiterInnen, siehst du, das hat mir jemand reingeschrieben. Die Umfrage stammt aus dem Februar vor dem letzten Aktualisierung im März. Demzufolge empfinden die Bürgergeldbezieher jetzt mehrheitlich als schlechter erreichbar und weniger motiviert, eine neue Stelle aufzunehmen. Das aber, so Forschungsleiter Schupp von der Uni Bochum, sei vor allem ein Kommunikationsproblem. Der neue Ansatz des Bürgergeldes sei bisher viel zu schlecht kommuniziert worden und warnte ausdrücklich vor wohlbekannten Klischees und Stereotypen sowie direkt abgeleiteten Handlungsempfehlungen aus der Studie. Detaillierte Ergebnisse gäbe es erst im Herbst. Auch Positives gab die Studie her. Die höheren Regelsätze für Kinder befürworten die Jobcenter-Mitarbeiter ebenso. 55% sind dafür, wie das verbesserte Coaching-Angebot für Langzeitarbeitslose, das finden 78% der Befragten gut, und die Einführung einer Bagatellgrenze für Rückforderungen, das mögen 47%, und das schließt ja an deinen Wunsch nach Bürokratieabbau, dass man manche Dinge einfach mal unter den Radar oder unter die Grenze fallen lässt. Unzufriedene Jobcenter-Mitarbeiter, sind das eigentlich so, ich frage mich dann immer, ja, ist das die Zielgruppe, die man fragen sollte oder gerade nicht fragen sollte? Sind die die besten Informanten oder die verdorbensten vom System?
Nee, letzteres stimmt nicht. Ich war ja mal verantwortlich für ein Jobcenter. Ich war mal,
du hast Brötchen verkauft, Jobcenter gemacht, ja?
Ja, ich habe mal Chef einer Arbeitsagentur. Das waren meine Mitarbeiter. Ja. Und also da waren Jobcenter, sind ja angeschlossen an die Arbeitsagentur. Und das, es gibt wie immer überall, ne, gibt es immer alles, aber die weit überwiegende Zahl sind es Menschen, die einen Beruf ergriffen haben, wo sie Menschen zu Perspektiven verhelfen wollen und die deshalb motiviert jeden Tag zur Arbeit gehen. Und das sollte natürlich nicht die einzige Quelle sein für Politikbeurteilung, aber ich finde es eine wichtige Quelle. Und ich finde, das muss man dann schon ernst nehmen. Und ich finde, Grundsicherung ist heute besser als früher an ganz vielen Stellen. Eines meiner wirklich sehr mich motivierenden Themen der Politik war es, Zuverdienstregeln zu reformieren. Das haben wir gemacht. Weißt du, früher konntest du selbst beim ersten selbstverdienten Geld, beim Brötchen verkaufen, hat Aische von ihrem Minijob alles behalten können, weil ihre Eltern finanziell auf eigenen Beinen stehen. Und Annika, ihre Freundin, deren Eltern auf Hartz IV damals angewiesen waren, die hatte schon beim ersten selbstverdienten Geld im Nebenjob, im Minijob, als Schülerin oder wann auch immer, als junger Mensch, wenn sie noch bei den Eltern wohnte, das Gefühl, ihre Anstrengung lohnt sich weniger. Und das ist fatal. Das haben wir besser gemacht. Qualifikation, Ausbildung kann man jetzt viel einfacher machen und nachholen. Das ist besser geworden. Aber offensichtlich haben wir bei Fairness, weißt du, Leistungsgerechtigkeit, wenn jemand partout nicht mitmacht und der könnte die Bedürftigkeit verlassen, aber er will nicht mitwirken, und das ist ja, worum es bei Sanktionen geht, das sind ja wenige Fälle, aber normativ wichtig, weil die Grundsicherung muss ja akzeptiert werden, auch von denen, die sie finanzieren, in einem Sozialstaat, in der Gesellschaft, da haben wir ein Problem, und deshalb finde ich, da sollte man schon bei den Sanktionen ran und die verschärfen. Und so machen wir idealerweise ein System Schritt für Schritt immer besser und lernen dazu.
Jetzt hat aber selbst der Forschungsleiter gesagt, man solle da jetzt nicht zu viel zu schnell ableiten. Du hast daraus jetzt schon die ganze FDP-Haltung zum Bürgergeld so abgeleitet. Ich musste aber ein bisschen einwenden bei diesem Mitarbeiter. Natürlich muss man die fragen, weil die sind da und die haben sicher die große Expertise. Ich erinnere mich aber, als ich viel beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war und mit Amtsleiterinnen sprach von Ausländerbehörden, dass die halt sagten, dass ihre Mitarbeiter sind natürlich immer auch Kinder des Zeitgeistes. Das heißt, als in Deutschland die Behörden ausgerichtet waren auf Abschreckungskultur statt auf Willkommenskultur, war der Blick der Mitarbeiter auf die vor ihnen saßen, ein ganz anderer als heute, wo Deutschland sich bewusst ist, dass es Fach- und Führungskräfte braucht, dass es ein Einwanderungsland ist. Also ich finde, man muss darüber reden, aber man muss auch trotzdem vorsichtig sein, ob man jetzt sagt, dass die in dem Fall alles wissen. Sie sind immer auch Kinder, unserer Zeit. Und ich finde auch immer schwierig, wenn man sagt, dass Leute nicht wollen, die gibt es. Aber ich finde es mindestens so wichtig, gleichzeitig von denen zu reden, die nicht
total
können. Und wo wir gleichzeitig darüber nachdenken müssen, in was für einer Gesellschaft wir leben, dass Menschen nicht mitkommen können. Das ist ja auch immer
total so ein Aspekt. Aber deswegen habe ich ja auch erst gesagt, wo wir Aufstiegschancen besser machen mussten und übrigens noch müssen. Also was gilt für, vorher war es verboten, dass man ganze Berufsausbildungen nachholt, das jetzt endlich erlaubt. Wir legen Menschen Steine in den Weg, die einfach ein bisschen Bestätigung und Unterstützung brauchen. Also was ich eben beschrieben habe, zum Beispiel an unfairen Regeln, wie Anstrengungen, das Schritt für Schritt vielleicht sich zum Beispiel auch rausarbeiten, wenn man eine schwierige Geschichte hat, wie das schwer gemacht wird. Das haben wir jetzt für die Kinder, für die, weißt du, die Schülerinnen und Schüler, die alt genug sind, aber sich ein bisschen was verdienen wollen, eliminiert. Gott sei Dank bin ich stolz drauf, aber für ganz viele Erwachsene in ganz vielen Konstellationen der Grundsicherung gilt es immer noch. Da müssen wir ran. Aber das ist kein Widerspruch dazu, finde ich, zu sagen, wenn es wirklich Fälle hartnäckiger Verweigerung gibt, dann gehört auch das zu Fairness in der Gesellschaft, dass daraus was folgen muss. So, und ich finde, die Kombination macht's. Und ich habe die anderen beiden Punkte übrigens bewusst als erstes erwähnt.
Ja, das stimmt. Aber ich möchte trotzdem einen schönen Gruß ausrichten an Christian Lindner und ihm ein Sprachbewusstsein und ein Problembewusstsein gerade bei diesen Themen ans Herz legen und vielleicht das Gespräch mit ein paar Menschen in seiner Partei, die ich finde, da mit höherem politischen Bewusstsein und Verantwortung umgehen, um jetzt mal staatstragend dieses Thema zu beenden.
Der Trick der Woche.
Washington, US-Senat stimmt für Gesetz zu TikTok-Verkauf. Sperre in Amerika droht. Zusammen mit dem Hilfspaket für die Ukraine hat die Biden-Regierung interessanterweise auch ein ganz anderes Vorhaben durch den Senat gebracht, mit dem gegen TikTok vorgegangen wird. Viele US-Politiker sehen TikToks chinesischen Mutterkonzern ByteDance als Gefahr, da sich der Konzern im Ernstfall dem Willen der kommunistischen Partei beugen müsse. Es wird befürchtet, chinesische Behörden könnten sich in großem Stil Zugriff auf Daten amerikanischer Nutzer verschaffen und die Plattform für politischen Einfluss nutzen. Der nun beschlossene Entwurf sieht eine Frist von 9 Monaten für einen Verkauf TikToks vor. Präsident Biden könnte diese um weitere 3 Monate erweitern. Kommt ByteDance dem nicht nach, droht eine Sperre der App in den Vereinigten Staaten. Eine große Freiheitsfrage im Land der Freiheit, der unbegrenzten Möglichkeiten, um mal im Superlativ der Selbstbeschreibung zu reden. Soll eine App verboten werden? Etwas, was man ja eigentlich den Chinesen vorwirft. Und jetzt kommen die US-Amerikaner unter dem Präsidenten Biden, der für die Freiheit in der Ukraine kämpft. Was sind das denn für Moves?
Na, ich glaube, diesen Systemwettbewerb mit Xi, der ja auch die KP China nochmal verändert hat, muss man schon sehr ernst nehmen. Und ich finde, dazu gehört zu sagen, es gibt Bereiche, wo wir Kontakte haben müssen, auch in einer ganz unterschiedlichen Welt. Ich will auch keine Rückabwicklung der Globalisierung, das ist wichtig. Aber es gibt andere Bereiche, wo wir zum Beispiel zu abhängig von China sind. Der Westen, also Europäer, genauso gerade wir Deutsche, USA, bräuchte man vielleicht ein bisschen Ausgleich durch mehr Freihandel mit der freien Welt. Und es gibt Bereiche, da geht es um Sicherheitspolitik, da geht es um Einflussmöglichkeiten, zum Beispiel unser 5G-Netz. Und da finde ich, ist es richtig, Stichwort erwachsen, sich der Herausforderung stellen, wir sprachen eben schon drüber,
dann auch zu sagen, Häfen.
Unsere genau, Häfen. Oder unsere Häfen, kritische Infrastruktur, da halten wir China raus. Und ob eine App dazugehört, ist eine spannende Debatte. Aber ich finde...
Ja, du hast vorhin von Desinformationskampagnen gesprochen.
Genau,
umgekehrt denke ich halt, was Silicon Valley an digitalen Informationen über uns sammelt in unterschiedlichsten Formaten. Also da sind wir wieder bei diesem Problem der Doppelmoral, weißt du?
Na.
Klar, ja, gut, das ist unser Partner, also von morgen Trump und Silicon Valley und Elon Musk ist für mich jetzt auch nicht ein Freund der Demokratie, stimmt, wie wir teilweise erlebt haben.
Bei Trump wissen wir beide, natürlich, Trump ist ganz gefährlich, wirklich gefährlich, weil er war an einem Umsturz beteiligt.
Ja, aber der wird morgen vielleicht wieder dieses Land führen und dann hat er auch Zugang zu unglaublich vielen Daten. Also,
erstmal hat er in den USA Gott sei Dank noch nicht dann Zugang zu Daten von privaten Unternehmen. Und ich bin sehr für Datensouveränität, unbedingt, auch gegenüber großen Konzernen durchzusetzen, gegenüber Facebook und anderen. Und trotzdem ist es doch was ganz anderes, ein Konzern aus den USA oder Direktkontrolle der KP Chinas. Und man kann diskutieren, ist das ein Bereich? Aber mit Blick auf Desinformation finde ich es zumindest eine Debatte wert. Und wenn es dazu führen sollte, dass es ein TikTok gibt ohne KP-Einfluss, wo eh schon bei uns auch Millionen junge Menschen sind, dann muss das nicht das Schlechteste sein.
Ja, ich glaube, da bin ich radikaler freiheitsdenkend als du, weil ich finde die Bürgerrechte, und es ist mir egal, ob das die USA oder die Konzerne oder die Chinesen sind, sind für mich da sozusagen zu schützen als Grundwert. Ich bin jetzt radikaler freiheitsliebend als du. Das ist für mich ein wunderbares Ende. Jetzt verrat mir nur noch, hast du einen TikTok-Account? TikTok-Account?
Ja,
tanzt du drauf?
Nein, ich suche noch einen Weg, dort politische Kommunikation zu machen. Ich bin da ehrlich gesagt noch suchender. Ich weiß noch nicht, ob es gelingt, aber ich finde, man kann sich der AfD und den Freiheitsfeinden überlassen.
Seit bisher postest du ein Bild von dir und so ganz schwerwiegenden Text.
Nee, heute. Ich habe es so ein bisschen versucht vor der Bundestagswahl. Seitdem habe ich es ehrlich gesagt nicht aktiv genutzt. Habe ich versucht, so ein bisschen über Themen zu reden. Aber ich beschäftige mich gerade damit und gucke mir gute Beispiele von klugen Kolleginnen und Kollegen an, die da politische Kommunikation hinbekommen. Weil im Moment dominiert da die AfD und das kann so nicht bleiben. Da finde ich, da müssen wir was tun.
Dann sehen wir dich vielleicht bald durch den Bundestag tanzen. Was willst du dürfen? Ich muss ja Ja sagen. Ich muss ja hier die Freiheit verteidigen.
Darf ich noch kurz widersprechen, dass du behauptest, ich sei kein Bürgerrechtler? Ich würde mich gerne hart erwidern.
Ich habe ja nicht gesagt, du bist keiner. Ich habe nur gesagt, ich bin Hardcore-Bürgerrechtlerin.
Das müssen wir beim nächsten Mal vertiefen.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Dann musst du wiederkommen. Das kriegen wir hin, denke ich.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Danke, dass du da warst, lieber Johannes.
Danke für die Einladung. Ja, genau. Guten Start in den Tag.
Dir auch und euch auch.
Macht's gut.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion und Produktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.